Back in 1980, 70% of clothing worn by Americans was made by Americans. Today, it's 2%. And the reason is simple. It's cheaper to make things overseas. But that doesn't change the fact that 2% of textile manufacturers have refused to give up on this country. And those companies deserve to be congratulated. I'm talking about companies like American Giant. American Giant controls every link in their supply chain, and that matters because when you buy from American Giant, you create jobs for people in factory towns all across this country. Look, I get it. Nobody wants a lecture. But if you want to see more companies make more things in this country, you got to support the companies who are already doing that very thing. This holiday, check out the clothing at American-Giant.com. Flannels, hoodies, t-shirts, and jeans made to last a lifetime. Support the 2% who are still making it here at American-Giant.com.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.
Am 8. Dezember war ich in Kamischloh, einer Stadt im Nordosten Syriens. Und da habe ich erlebt die Freudenschüsse, den Jubel der Menschen nach dem Sturz von Bashar al-Assad, der an diesem Tag das Land verlassen hat. Das haben wir in der vorherigen Folge unseres Podcasts im Krisenmodus besprochen. Wenige Tage nach meinen Erlebnissen in Kamischloh habe ich mich auf den Weg gemacht in die Hauptstadt Damaskus. Dort bin ich auf Menschen gestoßen, die mit den düsteren Schatten der Vergangenheit kämpfen. Das Assad-Regime hat nicht nur Hunderttausende von Menschenleben gefordert, sondern auch zahllose Menschen spurlos verschwinden lassen. Mit dem Fall des Regimes haben sich auch die Tore des Gefängnisses in Zaidnaya geöffnet. Das ist im Grunde genommen das steingewordene Symbol für die Brutalität des Regimes. Was hinter den hohen Mauern ans Licht kommt, ist eine Tragödie von unvorstellbarem Ausmaß. In dieser Folge von Im Krisenmodus berichte ich euch von der Suche nach den Verschwundenen in Syrien. Wie gehen die Menschen mit dem Schrecken der Vergangenheit um? Welche Rolle können die Vereinten Nationen bei der Aufarbeitung spielen? Und wie könnte Syriens Zukunft aussehen?
Im Krisenmodus, ein Podcast von Funke und NRZ.
Ich bin Jan Jessen, Kriegs- und Krisenreporter für die Funke Mediengruppe. Seit Jahren begleite ich die Entwicklungen in Syrien und habe viele der dunklen Kapitel dieses Konfliktes miterlebt. Wenige Tage vor dieser Aufnahme war ich in Zaidnaya, dem berüchtigten Militärgefängnis des Assad-Regimes, gelegen nördlich der Hauptstadt Damaskus. Dort beginnt für viele Menschen ein neuer schmerzhafter Abschnitt ihres Lebens, die Suche nach den verschwundenen Angehörigen. Ihr habt vielleicht die Videos gesehen, als die Gefängnistüre geöffnet wurden, nicht nur in Zaidnaya, sondern auch in anderen Haftanstalten in Syrien, und diese Gefangenen da rausgekommen sind, bleich, verstört, teilweise nicht mehr wissend, wie sie heißen. Und teilweise hat man eben auch Kinder gesehen, die in den Gefängnissen offensichtlich geboren wurden, die da rausgekommen sind. Das waren sehr, sehr berührende, herzzerreißende Aufnahmen, die da zu sehen waren. Und auf der anderen Seite gibt es eben ganz, ganz viele Menschen, die Sorge um ihre Angehörigen haben, die eben nicht wissen, was mit diesen Menschen passiert ist, die sie vermissen. Zaidnaya war ein Ort des Schreckens, ein Symbol für die systematische Unterdrückung und die Gewalt des Regimes. Tausende Menschen wurden dort festgehalten, gefoltert und ermordet. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International schätzt allein zwischen 2011 und 2015 bis zu 15.000 Tote, die in Zaidnaya ums Leben gekommen sind. Jetzt, nach dem Zusammenbruch des Assad-Regimes, suchen Angehörige verzweifelt nach Hinweisen auf ihre Liebsten.
Uns wurde über unseren Dorfvorsteher gesagt, dass er tot ist. Dann erzählten andere das Gegenteil, und zwar, dass er noch leben würde. Vor 12 Jahren ist er an einem Kontrollpunkt nördlich von Damaskus verschleppt worden, und wir wissen seitdem nichts darüber, was mit ihm geschehen ist.
Das ist eine junge Frau, die ich getroffen habe, als ich bei dem Gefängnis angekommen bin. Man muss sich das so vorstellen, das ist ein riesiger dreiflügeliger Bau, 3 Stockwerke über der Erde, und liegt auf einem Hügel bei Zaidnaya. Zaidnaya ist eine Kleinstadt im Norden von Damaskus. Und man fährt also durch drei Sicherungsringe durch, früher natürlich eine absolute No-Go-Zone. Drei Sicherungsringe mit Mauern geschützt, mit Stacheldraht geschützt. Man hat da überall zerballerte Fahrzeuge, gepanzerte Fahrzeuge gesehen. Und dann irgendwann kommt eben kauert auf diesem Hügel dieses riesige Gefängnis, was 1986 erbaut worden ist. Und als wir da angekommen sind, das Erste, was uns da begegnet ist, war eben diese junge Frau, beziehungsweise gehört haben wir als Erstes ihre Mutter, die sehr wütend, sehr verzweifelt geschrien hat und richtig, also man merkt ja die Empörung, die Wut an. Und zumindest ihre Tochter konnte ich dann kurz sprechen und sie hat mir eben genau das gesagt. Also ihnen sei gesagt worden, möglicherweise sei der Bruder dieser jungen Frau tot, möglicherweise sei er eben verschleppt worden an die Küste, um für das Regime so eine Art Verhandlungsmasse zu sein. Eben ganz genau, wie gesagt, war nicht herauszukriegen, was mit dem jungen Mann passiert ist.
Back in 1980, 70% of clothing worn by Americans was made by Americans. Today, it's 2%. And the reason is simple. It's cheaper to make things overseas. But that doesn't change the fact that 2% of textile manufacturers have refused to give up on this country. And those companies deserve to be congratulated. I'm talking about companies like American Giant. American Giant controls every link in their supply chain, and that matters because when you buy from American Giant, you create jobs for people in factory towns all across this country. Look, I get it. Nobody wants a lecture. But if you want to see more companies make more things in this country, you got to support the companies who are already doing that very thing. This holiday, check out the clothing at American-Giant.com. Flannels, hoodies, t-shirts, and jeans made to last a lifetime. Support the 2% who are still making it here at American-Giant.com.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.
Dann habe ich noch jemanden anders in dem Gefängnis selber getroffen. Also auch da vielleicht mal so eine kleine szenische Beschreibung, wenn man da reingeht. Man hat überall Wanddurchbrüche gesehen, man hat Löcher im Boden gesehen, wo die Leute offensichtlich versucht haben, Wege zu finden, um an verborgene Zellen zu kommen. Und dann ist man eben in dieses Gefängnis rein und das ist wirklich, diese Eingeweide von dem Gefängnis, das ist wirklich sehr bedrückend und bemerkenswert. Überall lagen Trümmer, überall lagen Dokumente auf dem Boden. Und Mohamed Ismail, den habe ich getroffen, indem ich in so einen Raum reingegangen bin, ein riesiger Raum, ganz viele Dokumente auf dem Boden und er kauerte da in einer Ecke und hat mit seiner Taschenlampe geleuchtet und eben Dokumente untersucht.
أنا عم شوف هاي عم دقق هاي الظروف كل واحد مكتوب عليه توفي عم دقق الاسم ما بعرف يعني في هاي بين هاي الأوراق في قوائم إعدام.
In diesen Dokumenten gibt es Namenslisten darüber, wer aus welchen Gründen gestorben ist. Durch Hinrichtung, im Krankenhaus oder hier im Gefängnis. Ich suche meinen Bruder, der 2018 hierher gebracht wurde. Wir konnten ihn bis 2021 besuchen, dann wurde es uns verboten. Er hatte die Armee verlassen, weil er sich geweigert hat, syrische Zivilisten zu töten.
ما عاد سمحوا لنا بزيارته فهاي الفكرة لأنه عسكري منشق عن الجيش هو انشق عن الجيش النظام مشان ما يشارك بقتل السوريين كمشوا وسجنوا.
Den Namen von ihm zu finden, also ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, es ist alles komplett verstreut gewesen. Und Ismail hat auch gesagt, er vermutet, dass das Absicht gewesen sei, dass also die ganzen Dokumente so komplett auf dem Boden nur noch rumgelegen haben. Er sagt, das wäre möglicherweise so die Rache des Regimes gewesen, als sie abgezogen sind aus Setnaya, aus dem Gefängnis. Und er war schon relativ resigniert, muss man sagen, denn das ist eine Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Die Geschichten, die ich in Setnaya gehört habe, also in dem Gefängnis, die waren schon ziemlich bitter, unvorstellbar. Die Menschen, die mit einfach bloßen Händen nach den Spuren ihrer Angehörigen gesucht haben, ich habe Leute gesehen, die in den Zellen auch die Wände abgeleuchtet haben, um zu gucken, gibt's da irgendwelche Inschriften. Die Leute haben in Gruppen zusammengestanden und sich Bilder ihrer Liebsten gezeigt und versucht, irgendwie Spuren von denen zu finden. Und Adnan, ein Mann aus dem Süden Syriens, der hat die Herausforderung sehr eindringlich beschrieben.
Wir haben überall hier gegraben, sogar mit Baggern und Bulldozern, um eine Spur zu finden, aber nichts wurde entdeckt. Andere haben uns andere Orte vorgeschlagen, aber sie meinten, es könnte dort wegen der Minen gefährlich sein.
Ja, und das war, muss man auch sagen, für mich eine sehr, sehr beklemmende Erfahrung. Also ich war beispielsweise auch mal in einem Foltergefängnis in Kambodscha, S21 in Phnom Penh. Das hat für mich so eine ähnliche Anmutung gehabt. Also man hat wirklich in diesem Gefängnis gemerkt, was da für grauenhafte Dinge passiert sein könnten, wahrscheinlich passiert sind. Das war eine ganz finstere, gruselige Atmosphäre. Es gab also, Adnan beispielsweise habe ich im Untergeschoss getroffen, also dieses Gefängnis, wie gesagt, hat 3 Stockwerke über der Erde, 1 Stockwerk unter der Erde und in diesem Stockwerk unter der Erde, da gibt es Einzelzellen, die sind so klein, dass sich ein erwachsener Mensch da nicht mehr richtig ausgestreckt hinlegen kann und es ist stockduster. Und die Vorstellung, also dass Menschen da, also mich jemand in so ein Ding einsperren würde, nur für eine Stunde, würde ich wahrscheinlich schon verrückt werden. Und dass es Menschen gegeben haben muss, die da für Wochen, für Monate, teilweise für Jahre eingesperrt waren in diesen Löchern. Absolut grauenhaft und furchtbar. Was sich nicht bestätigt hat übrigens, vielleicht ein kleiner Schlenker, es gibt ja sehr, sehr viele Gerüchte, wie das immer so ist, nach Revolution, nach Umstürzen, wird berichtet von riesigen Massengräbern mit Hunderttausenden von Toten, die bislang, also es gibt Hinweise, aber es gibt bislang noch keine, die wirklich gefunden worden sind. Und es gab auch diese Gerüchte, dass es unter dem Gefängnis von Setnaya zig Stockwerke gäbe mit Zellen, die über kurz verschlossen worden seien. Das hat sich allerdings alles als falsch heraus erwiesen. Also diese Zellen unter der Erde, die gibt es, Stand jetzt, gibt es einfach nicht. Also es gab eben dieses eine Untergeschoss. Wie gesagt, grauenhaft genug und ich glaube einfach, jeder, der da drin war und nicht seinen Verstand verloren hat, muss einen unfassbar starken Willen haben. Das war wirklich, wie gesagt, sehr, sehr beklemmend. Man spürt einfach so diese Angst, die irgendwie dieses Gefängnis beherrscht hat. Und während in den Foltergefängnissen die Spuren der Vergangenheit durchwühlt werden, zeigt sich in Damaskus, der Hauptstadt der Syrischen, ein ganz anderes Bild. Die Menschen sind, als ich da war, waren sie auf der Straße, haben gefeiert. Das war am Tag nach dem Freitagsgebeten. Beispielsweise war auf dem zentralen Platz eine Riesenkundgebung mit den neuen Fahnen Syriens. Also die Fahnen, auf denen 3 Sterne zu sehen sind, die Sterne des alten Syriens, bevor die Assads an die Macht gekommen sind. Die Menschen haben gefeiert, waren ausgelassen, euphorisch. Und sie haben also, die feiern eben einfach diese neue Freiheit. Allerdings muss man auch sagen, das haben wir ja auch in der vorherigen Folge schon mal angesprochen, gibt es natürlich auch viele, die ein bisschen unsicher sind. Wie geht das jetzt weiter? Wie werden sich die neuen Herrscher verhalten? Die eigentlichen Gewinner dieses Konfliktes sind ja islamistische Gruppierungen, allen voran die Hayat Tahrir al-Sham, HTS, die als Terrororganisation gilt. Auch das sollte man sich immer vor Augen halten, weil sie früher mal mit der Terrororganisation Al-Qaida verbündet war und zwar sich offiziell losgelöst hat 2016, aber eben wie gesagt immer noch als Terrororganisation gilt. Das sind jetzt die neuen Machthaber und natürlich gibt es da insbesondere bei den Minderheiten, ob das jetzt die Kurdinnen und Kurden sind, die eher säkular ausgerichtet sind, oder ob das die Christinnen und Christen sind, Drusinnen und Drusen oder Alawiten. All diese Minderheiten sind natürlich so ein bisschen in Sorge, was die Zukunft bringt. Allerdings muss ich sagen, habe ich in den Gesprächen, die ich geführt habe mit Leuten von Hayat Tahrir al-Sham, also ich habe immer wieder mal mit Kämpfern gesprochen, die irgendwelche Dinge bewacht haben, das waren eigentlich sehr freundliche Begegnungen. Die sind sehr, sehr junge Menschen, Männer natürlich, die selber so ein bisschen verunsichert schienen und überrascht schienen darüber, dass sie jetzt plötzlich in Damaskus stehen und die Macht über das Land haben. Aber wie gesagt, sie haben sich da sehr freundlich gegeben, waren höflich, respektvoll und sind auch sehr sanftmütig aufgetreten. Wie lange das anhalten wird, ist eben die große Frage, die sich sehr, sehr viele Menschen in Syrien stellen. Und ja, die Zukunft ist auf jeden Fall ungewiss für die Menschen in Syrien. Und den Jubel, den ich in Damaskus erlebt habe, den habe ich zum Beispiel auch nicht gesehen in Raqqa, weiter nördlich von Damaskus, wo ich Flüchtlingscamps besucht habe, wo Zehntausende von Geflüchteten waren, die vor pro-türkischen Milizen geflohen sind. Den Jubel habe ich aber auch natürlich nicht in Zendaya erlebt, wo ja Menschen verzweifelt auf der Suche nach Lebenszeichen ihrer Liebsten sind. Und Khaled Risk, ein Mann, den ich vor Ort getroffen habe, der sucht beispielsweise schon seit 10 Jahren nach seinen Angehörigen.
Back in 1980, 70% of clothing worn by Americans was made by Americans. Today, it's 2%. And the reason is simple. It's cheaper to make things overseas. But that doesn't change the fact that 2% of textile manufacturers have refused to give up on this country. And those companies deserve to be congratulated. I'm talking about companies like American Giant. American Giant controls every link in their supply chain, and that matters because when you buy from American Giant, you create jobs for people in factory towns all across this country. Look, I get it. Nobody wants a lecture. But if you want to see more companies make more things in this country, you got to support the companies who are already doing that very thing. This holiday, check out the clothing at American-Giant.com. Flannels, hoodies, t-shirts, and jeans made to last a lifetime. Support the 2% who are still making it here at American-Giant.com.
Wir suchen weiter nach ihnen. Es ist wie die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wir fordern die Vereinten Nationen auf, Spezialisten zu schicken. Vielleicht können sie unentdeckte unterirdische Gefängnisse finden. Vielleicht sind unsere Angehörigen hier oder in anderen Gefängnissen, in Dara, Latakia oder Suwaida. Wir wissen es nicht.
Ja, wem jetzt eine besondere Rolle zufallen könnte, das hat Khaled mir ja gesagt, das sind die Vereinten Nationen. Nicht nur jetzt bei der Suche nach den Vermissten, den verschwundenen Menschen, bei der möglicherweise Aufdeckung von irgendwelchen Massengräbern, sondern generell, was die Zukunft dieses Landes angeht. Eine Syrien-Konferenz, wie sie UN-Generalsekretär Antonio Guterres vorschlägt, könnte den Grundstein für eine neue politische Ordnung legen. Die Frage ist aber eben, ob die Hayatari al-Sham wirklich bereit ist, Minderheiten zu schützen und eine inklusivere Regierung zu schaffen. Das ist eben wirklich die große Frage. Kann Syrien befriedet werden? Es gab auch Menschen, die ich getroffen habe, die ja sehr, sehr pessimistisch waren, die glaubten, Syrien steht vor dem Beginn eines neuen Bürgerkrieges. Möglicherweise gibt es ja nicht nur diese Hayatari al-Sham, sondern es gibt noch Dutzende andere islamistische Gruppierungen. Es gibt die säkularen Kräfte. Es gibt auch noch natürlich möglicherweise Bewaffnete, die in Treue zu und Loyalität zu dem alten Regime stehen. All das macht das Ganze natürlich sehr, sehr ungewiss. Und insofern wäre es natürlich gut, wenn möglicherweise von außen Hilfe angeboten würde, diesen neuen Leuten in Damaskus, den neuen Herrschern. Wenn aber diese Hilfe beim Wiederaufbau, bei der Versöhnung und bei allen anderen Dingen, vor denen Syrien jetzt steht, wenn die natürlich mit Auflagen verbunden werden. Also wenn die Vereinten Nationen sagen, wenn die Vereinigten Staaten, wenn Europa sagt, wir helfen euch, wir unterstützen euch beim Aufbau eures Landes, aber nur unter der Voraussetzung, dass es eben inklusiv wird und dass auch die Minderheiten ihren Platz in dem neuen Syrien finden. Die Menschen, die ich in Zendaya getroffen habe, die scheinen gerade keine andere Wahl zu haben, als weiter zu suchen, mit oft wenig Hoffnung. Und ja, man kann den Menschen nur wünschen, dass, auch wenn die Hoffnung nur sehr gering ist, dass vielleicht doch irgendwie ein Lebenszeichen ihrer Angehörigen zu finden ist oder zumindest, dass für sie Klarheit herrscht, wenn jemand gestorben ist, dass sie möglicherweise auch rausbekommen, wo diese Menschen dann bestattet worden oder verscharrt worden sind, um zumindest von ihnen Abschied zu nehmen. Ich war insgesamt über eine Woche in diesem neuen Syrien. Es war eine sehr, sehr intensive Zeit, war wie gesagt in Qamishli, in Raqqa, in Tabqa, im Norden Syriens, dann in Damaskus. Habe mit sehr, 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 sehr vielen Leuten gesprochen und habe eben diese unglaublichen Emotionen mitbekommen, diese Freude, Euphorie, Verzweiflung, Trauer, Angst. Also das ganze Programm habe ich da mitbekommen an menschlichen Empfindungen und Gefühlen. Und das war schon ein sehr, sehr intensives Erlebnis, muss ich sagen. Und ich kann einfach auch nur sagen, es war für mich ja, toll zu sehen, wie plötzlich so die Atmosphäre der Freiheit da war, wie die Menschen gefeiert haben und wie sie eben auch was Neues hoffen. Und natürlich kann man den Menschen nach fast 14 Jahren Krieg in Syrien einfach nur wünschen, dass sie Frieden finden, dass sie gemeinsam dieses Land aufbauen und dass vor allem, wie gesagt, die Minderheiten geschützt werden, dass sie also auch einen Platz in diesem neuen Syrien haben. Ich danke euch für heute, fürs Zuhören, und sicherlich werden wir nochmal in den kommenden Ausgaben über das neue Syrien sprechen und die Veränderungen in Syrien sprechen. Es ist einfach super historisch, was da passiert ist, welthistorisch. Das Ganze hat auch geopolitische Auswirkungen, über die wir in einer der nächsten Folgen sicherlich auch sprechen werden. Wie gesagt, für heute war es das erstmal für diese Folge von Im Krisenmodus. Diese Folge hat Alexander Baumeister produziert. Er ist auch Journalist bei einem Radiosender der Funke Mediengruppe. Wenn ihr mehr wissen wollt oder Fragen habt, schreibt mir eine Mail an krisenmodus@funkemedien.de oder kontaktiert mich auf Facebook. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
Im Krisenmodus, ein Podcast von Funke und NRZ.
That's the average number of apps used by many companies. This leads to a lot of context and tab switching that drains employee focus and costs your company. Grammarly can help. Grammarly's AI works in over 500,000 apps and websites, making it easy for your team to write clearly and on brand without disrupting workflow. Join 70,000 teams who save an average of $5,000 per employee per year using Grammarly. Go to grammarly.com/enterprise to learn more.
If you want to see more companies make things in America, consider buying more things from companies who are already doing that very thing. Companies like American Giant. These guys have been making t-shirts, sweatshirts, flannels, and blue jeans in America for the last 14 years, with cotton grown right here in the USA. That means good jobs for lots of hardworking Americans in factory towns all over the country. Check out their stuff in stores everywhere, or pick up something awesome at American-Giant.com.